Ja, guten Morgen miteinander. Ich finde, das ist einfach eine schöne Gewohnheit, die wir haben, diese Sommergottesdienste gemeinsam zu feiern und jetzt neu auch mit der Kirche Bild. Ich finde das super. Wir begrüßen mal ganz speziell noch die Kirche Bild, weil sie jetzt einfach neu dabei sind. Es heißt ja, dass dort, wo die Kinder Gottes in Friede, in Einheit zusammen sind, da ist seine Gegenwart, sein Segen groß. Und ich finde, das ist auch ein Zeugnis, dass wir das so machen dürfen. Meine Frau Simone und ich sind ja begeisterte Motorradfahrer. Und wir sind heute beide mit einem Motorrad gekommen. Wir haben nicht mal mehr ein Auto. Ohne Auto kann man leben. Also, aber ohne Motorrad. Also diesen Sommer waren wir natürlich gemeinsam auf einem Motorrad unterwegs. In den Ferien haben da 5200 Kilometer zurückgelegt. Durch 6 verschiedene Länder besuchten wir Städte wie Prag, Dresden, Stettin, Göteborg, Hamburg, Golmach. Das war wirklich mal ganz speziell. Und ja, wenn man dann so doch teilweise dann auch längere Strecken unterwegs ist, dann darf die Konzentration ja nicht nachlassen. Und ich muss dann besonders darauf achten, dass ich auch Ruhezeiten einhalte, um mich zwischendurch wieder mal mit Energie für mein Hirn zu versorgen. Genau. Das habe ich aber natürlich, dieses Geheimnis, dass man mal sich zwischendurch ausruhen muss und etwas essen muss, das haben wir ja, also unsere Generation auf jeden Fall, schon als kleine Kinder, als kleiner Bub habe ich das gelernt. Das war mir schon früher vielleicht noch mehr als heute, das Wichtigste, nicht in die Schule zu gehen ohne Pausenbrot oder einen Apfel oder was auch immer es dann gab von meiner Mutter. Und dazu gab es damals von der Schule manchmal auch noch die Pausenmilch. Das war dann das Größte. Wer kennt das noch, Pausenmilch? Ich habe irgendwas gelesen, dass die das jetzt auch wieder versuchen. Genau. Solche Zeiten, und ich meine jetzt ganz besonders die Ruhezeiten, sind und sollten auch immer Kraftzeiten sein für den ganzen Menschen, für das ganze Sein, unser ganzes Sein. Nicht nur für den Körper, sondern auch und besonders auch für unsere Seele, für unser Herz, auch für unseren Verstand. Wir sollen Gott ja lieben von ganzer Kraft, also was den Körper betrifft, ganze Seele, ganzem Herzen und auch ganzem Verstand. Und da brauchen wir darum besonders auch diese Pausen. Denn das Leben aus dieser Pause, also ein Leben aus den Pausen heraus, ist ein Leben aus der Ruhe heraus. Und das ist eine große Bereicherung. Wenn man immer so im Stress ist, immer im Hamsterrad, dann wird es schwierig. Auch die Leistungen lassen ja nach. Nicht nur in der Schule, sondern auch im Alltag. Einen Zustand, das ist für mich mehr als einfach nur ein Pause ist für mich mehr oder Ruhe ist für mich mehr als eine Zeit nichts zu tun. Ruhe ist ein Zustand meine Seele hoffentlich, meines Herzens. Und diese Ruhe sollte eigentlich, wenn sie irgendwie machbar ist, nicht verloren gehen. Egal, ob du arbeitest, ob du in deinem Hobby bist, ob du in deiner Familie bist, ob du in der Gemeinde dienst, auch die, die jetzt technisch machen oder Kinderarbeit machen, da muss man auch immer wieder ein bisschen schauen, dass man Ruhe bewahren kann oder nicht. Es ist Gottes Wille für dich, dass du alles aus dieser Ruhe herausmachen kannst. Es ist sein Plan für dein Leben, dass dich seine Ruhe und sein Friede erfüllt und eigentlich nie verlässt. Tönt jetzt ein bisschen hypothetisch vielleicht, aber ich glaube, es ist machbar, erlebbar. Nicht machbar, aber erlebbar. Das Leben selber ist ja ziemlich laut und in dieser Zeit aufdringlich laut. Habt ihr alle euer Handy abgeschaltet? Also das ist jetzt nicht zum Kontrollieren, sondern nur zum Sagen, plötzlich macht es Ring und dann ein Stress, oder? Und wir müssen immer erreichbar sein. Und das hat eine gute Seite, dass ich erreichbar bin oder meine Frau erreichbar ist. Aber es hat auch eine andere Seite, oder? Es ist hektisch und das Leben kann uns sehr unter Druck setzen. Wir müssen, das ist man sich vielleicht nicht so bewusst, aber wir müssen jeden Tag Tausende von Entscheidungen fällen. Also Wissenschaftler sagen, es sind 20.000 Entscheidungen jeden Tag. Du denkst das jetzt vielleicht, ja, ist ein bisschen übertrieben. Stimmt das wohl? Ich kann euch mit Garantie versichern, es stimmt. Es sind natürlich viele sehr kleine Entscheidungen, die du fällst, oder? Also manchmal nehmen die viel Zeit in Anspruch. Also für mich ist es etwas Kleines, was ist im Kasten, okay, das zack, anlegen. Für andere Personen ist das ein Riesending schon. Eben, das sind dann vielleicht schon Entscheidungen von größter Bedeutung. Gibt es auch zum Beispiel eine Entscheidung von größerer Bedeutung ist, wie ernähren wir uns? Oder? Wir waren zum... Da schon hier fängt es an, oder? Und ich kann euch sagen, wir hatten da manchmal schon fast ein bisschen Stress in den Ferien. Kennt ihr das? Du kommst in ein Hotel, gehst ahnungslos, ganz entspannt am Morgen zum Frühstück und dann fängt es an. Ja, nein! Das habe ich gerne. Und das und von dem auch und das. Und aber was hat meine Ernährungsberaterin gesagt? Okay, noch einmal einen Schritt zurück. Und dann fängt es an, oder? Das kann dich schon fast ein bisschen stressen. Und interessant ist, dass auch solche Entscheidungen dein Leben beeinflussen. Ich habe gerade gelesen, war bei Vorbereitung auf die Predigt, dass wenn du am Morgen zu viele Kohlenhydrate und zu wenig Eiweiß isst, das lieben wir Männer, dann werden deine Reaktionen auf unvorhersehbare Situationen zu emotional. Also Männer, ran ans Fleisch. Ja, das ist interessant. Das beeinflusst unsere Entscheidungen, wie wir emotional reagieren, wie wir essen, habe ich nicht so in der Art nicht gewusst, aber ist schon spannend. Gut, dass Gott hat uns so konstruiert, ich finde es einfach spannend. Einige Entscheidungen also beeinflussen deinen Tagesablauf. Einige Entscheidungen beeinflussen dein ganzes Leben, oder? Welche Torte du an der Hochzeit hast? Also wenigstens die bedeutenden Entscheidungen, beruflich, Partnerschaft etc., auch in der Familie, da gibt es so viele Entscheidungen, die bedeutend sind, die sollten wir, wenn möglich, nicht aus der Hektik heraus treffen oder aus der Angst, Angst ist immer ein schlechter Berater, oder aus trügerischen Hoffnungen heraus, wird denn schon irgendwie gut kommen. Gute Entscheidungen kommen aus der Ruhe. Und dieses Wort Ruhe ist ein Schlüsselwort in der Bibel. Ein nicht so viel beachtetes Schlüsselwort zeigt die Realität, dass wir eben sehr oft im Stress leben und aus dem Stress heraus Entscheidungen fällen. Natürlich die bekannteste vielleicht, die man gut kennt, ist: Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hat. Ich habe mir das schon so überlegt, wie ruht Gott wohl? Aber ich habe jetzt mal gefunden, ja, so eine Hängematte. Vielleicht hat er sich so ein bisschen gechillt und im Paradies und hat sich gefreut an dem, was er gemacht hat, an den Menschen, die er geschaffen hat, an den Tieren, an der wunderbaren. Ich könnte mir das jetzt so vorstellen, aber ich werde ihn dann mal fragen, wenn ich ihn dann persönlich sehe.
Das ist wirklich, was ich mich schon vielmal überlegt habe. Wie hat Gott geruht? Tatsache ist, Gottes eigenes, ureigenes Wesen ist gezeichnet von diesem Wechsel von Aktivität und Ruhe. Und das war auch sein Wunsch für Adam und Eva. Das ist sein Wunsch für dich, für mich, für uns alle. Sein Plan für alle Menschen, dass wir nicht sinnlos stressen. Sie sollen ein Leben im Frieden mit ihm, mit Gott führen können, souverän aus dieser Ruhe heraus, souverän an die Herausforderungen des Lebens herangehen, die kommen, oder? Die kommen, diese Herausforderungen. Aber einfach aus der Ruhe heraus zu wissen, Gott ist da, er ist bei mir, komme, was wolle. Dieses tiefe Wissen in unserem Herzen zu haben und sich daran auch zu orientieren, dass es eine Tatsache ist, dass Gott da ist. Doch Adam und Eva haben es leider verbockt. Aber wirklich total verbockt. Sie wurden aus dem Garten Eden vertrieben und getrennt von Gott, von dieser Gegenwart Gottes, verloren sie eben nicht nur die Gemeinschaft mit Gott, sondern auch diesen Frieden, diese Ruhe. Das haben sie auch komplett verloren und damit auch die Souveränität in ihrem Leben, in ihrem Handeln, auch in ihrem Fühlen. Immer irgendwie auf der Flucht oder auf der Suche nach etwas Besonderem, nach einem Kick, nach etwas Besserem. Bis heute ist das ja so eine Sucht, oder? Der Menschen. Muss immer was Spezielles laufen. Aktivität, wir denken durch spezielle Aktivität gibt uns spezielle Gefühle, das gibt uns Hochgefühle und dann sind wir dann zufrieden und glücklich. Das ist ein großer Irrtum. Ein großer Irrtum. Das ist eine große Lüge. Im tiefsten Herzen braucht der Mensch Ruhe und Friede. Es ist ja auch so, eigentlich alle Religionen, alle Philosophien, alle Heilslehren, alle Gurus versprechen eigentlich immer genau das. Friede und Ruhe. Im 5. Mose 12,9 fasst Gott aber das Ergebnis dieses Bemühens des Menschen zusammen. Bis zu diesem Zeitpunkt musste er sagen, denn ihr seid bis jetzt noch nicht zur Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es ist zugleich Fazit bis jetzt und zugleich ist es auch Verheißung, dass der Herr dir gibt. Im selben Satz. Und das hat er gesagt, kurz bevor Moses stirbt und Josua dann das Volk über den Jordan ins verheißene Land führt. Und ich glaube, dass es auch für uns gilt, dass auch ich selber zum Beispiel noch mehr von dieser Ruhe, von diesem Erbteil benötige. Und dass es auch schon bereitsteht. Es ist bereitgestellt von Gott. Der Herr möchte uns alle von diesem dauernden Gehetze befreien und uns Ruhe geben. Und er macht da dieses geniale Angebot, das wir alle schon vielmal gelesen haben. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen und gehetzten und gestressten, und ich werde euch Ruhe geben. Wow! Wie können wir nun zu dieser Ruhe gelangen? Oder welche Art von Ruhe meint Jesus denn hier? Ich denke, es ist eine Ruhe, die uns in unserem geschäftigen und herausfordernden Tag eben nicht verlässt. Es ist eine Ruhe, die mitten im Stress trotzdem noch da ist. Ist das möglich? Beruflich, privat, sportlich Stress zu haben und trotzdem voll in der Ruhe zu sein. Ich kann euch sagen, viele Spitzensportler können ihre Spitzenleistung nur abrufen, wenn sie in der Ruhe bleiben. Wenn sie nicht anfangen, die Nerven zu verlieren oder was auch immer. So ein Roger Federer, oder? Ich denke, das ist seine große Stärke. Er kann im Rückstand sein und er kommt nicht in Stress. Er bleibt in der Ruhe. Man kann auch ohne Gott das mit so Meditationstechniken üben. Eben die Gurus und so weiter lehren einem das. Aber das Schöne ist, wir müssen da nicht jahrelanges Training machen. Wir können diese Ruhe empfangen durch Jesus Christus, ob wir nun so meditative Typen sind oder nicht. Ich gebe euch heute einen praktischen Tipp. Es ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Aber ich meine, ein sehr effektiver Tipp, ein wohltuender und gleichzeitig ein sehr natürlicher Weg, den wir täglich ohne jeglichen Aufwand in unser Leben einbauen können. Eben, das ist jetzt natürlich wieder das Stichwort. Mach mal Pause. Mach mal Pause und beschenke deinen Körper, deinen Geist mit gesunder Nahrung. Im Vater unser lehrt uns Jesus ja für unser tägliches Brot zu beten. Und damals, wir haben es heute auch gesungen, gebetet, ist euch aufgefallen, das ist der erste Satz, wenn man sich dann von Gott, dem Menschen sozusagen, zuwendet, seinen Bedürfnissen, dann kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Und was kommt nachher? Und nachher noch? Oder? Schuld. Essen, Schuld, Vergebung. Da geht es nicht nur um die Ernährung. Da geht es auch um Beziehung. Oder? Und das Bindeglied zwischen Gott und dem Nächsten ist das Essen. Ich bin überzeugt, im Essen ist ein tiefes Geheimnis, das wir oft nicht beachten. Wir können sagen, Ernährung, eben, hast du auch schon gesagt, das ist einfach die Aufnahme von Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, dazu Spurenelemente und Ballaststoffe, zwecks Aufrechterhaltung der körperlichen Funktion und Steigerung der Leistungsfähigkeit. Okay. Ist das Essen? Nein, das ist Ernährung. Ernährung. Aber Essen, was ist Essen? Essen ist viel mehr als Ernährung. Ich denke, da steckt dieses Wort beim Essen, da muss einfach diese Ruhe auch dazukommen. Es ist der dankbare Genuss. Also man kann arbeiten und nervös Schokolade essen. Aber wenn ich Schokolade esse, gut, das hat verschiedene Gründe, wieso ich das so mache, aber ich nehme einen Brocken, dann schließe ich die Augen und dann warte ich mal ein wenig. Weil die muss ja ein bisschen schmelzen zuerst, oder? Und dann bewege ich das so. Dann kommt die Glückshormone. Dann kommt es, oder? Wenn man sich Zeit nimmt. Aber ich habe schon gesehen, dass Leute Schokolade gegessen haben und da mich gefragt haben, ob ich ihnen die Schokolade weggegessen hätte. Sie hätten viel mehr gehabt. Nein. Das ist, wenn man einfach so achtlos reinstopft, oder? Nein, Essen sollte begleitet sein von Ruhe. Du kannst das beste Fünfgangmenü runterschletzen. Dann hast du dich ernährt, okay? Aber es tut dir vielleicht nicht wirklich gut. Wenn du dann nachher Magenkrämpfe hast, dann gut, dann geh mal zum Seelsorger. Auch Jesus hat seinen Jüngern und interessierten Zuhörern etwas Komisches gesagt, das dann einige auch prompt ziemlich aufgeregt hat. Er hat eben gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ich würde sagen, wenn Jesus das Brot des Lebens ist, dann mach mal Pause. Und genieße diesen Moment mit Jesus. Da geht es eben auch um Beziehung. Da geht es um Beziehung, versteht ihr? Denk mal darüber nach. Für Jesus und für seine Jünger waren die gemeinsamen Essenszeiten genauso wichtig wie die Lehrzeiten. Genau gleich wichtig. Menschen aus anderen Kulturen haben das immer noch viel besser verstanden bis heute als wir selber. Auch unter Geschäftsleuten werden heute Beziehungen gepflegt beim Essen. Die gehen zusammen essen. Und manchmal geschehen genau dann die großen Deals. Einfach mit Handschlag. Essen, ein bisschen Wein. Okay. Und dann Handschlag. Und danach kommen die Juristen dann auch noch dran und dürfen einen guten Vertrag aufsetzen, wo dann alles im Detail geregelt wird. Aber es geschieht oft bei einem gemeinsamen Essen. Und übrigens, so hat Gott es auch mit Abraham gemacht. Schon lange, bevor Jesus das gelebt hat mit seinen Jüngern, da hat Gott Abraham besucht und sie haben zusammen gegessen. Und danach haben sie dann die Welt auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, du wirst ein Erbe haben, einen Erben haben. Und aus ihm werde ich ein Volk machen. Und dieses Volk wird mein Offenbarungsvolk sein. Mein Shalom wird über dieses Volk hinausgetragen werden in die ganze Welt. Sie bewegen bis heute die ganze Welt. Israel, das Volk von Gottes Offenbarung. Bei einem Essen hat Gott seinen genialen Plan bis heute offenbart. Und der Höhepunkt vom Leben Jesu mit seinen Jüngern, ja, das ist das Abendmahl, oder? Das letzte Abendmahl. Bis heute der gewaltige Höhepunkt. Es soll uns daran erinnern, dass Gott Gemeinschaft mit Sündern hat. Dass er Sünder nicht ablehnt. Er hat Gemeinschaft gehabt mit seinem Mörder, mit seinem Verräter. Mit dem, der alles verursacht hat oder in die Wege geleitet hat. Nein, verursacht habe ich es mit meiner Sünde. Aber Judas war dort. Und Jesus hat nicht gesagt, ich esse mit allen, aber du, Judas, bitte. Er hat gesagt, du wirst dein Brot mit mir in die Schüssel tauchen. Wir werden verbunden sein durch dieses Essen. Und so hat Gott Friede geschlossen und hat Sünder eingeladen, zu ihm zu kommen, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, in die Ruhe einzutreten, die nur er geben kann. Und in dieser Ruhe auch zu bleiben. Also ich beginne meinen Tag immer mit einer Pause. Ich kann dir das auch empfehlen. Mach mal Pause, gerade nachdem du aufgestanden bist. Ich muss mich immer zuerst noch vom Schlafen erholen. Bei einem Kaffee, ja, beim Schlaf muss dein Körper ja viel arbeiten. Ne? Ich habe ja gerade gehört, zwischen 3 und 4 arbeitet deine Leber ganz besonders. Also alles hat so seine Zeit, auch in deinem Körper. Wenn du denkst, du schläfst, dann stimmt das gar nicht. Dein Körper ist höchst aktiv. Er entgiftet dich, er macht viele Dinge. Und so stehe ich dann auf und mache mal Pause bei einem Kaffee und einem kleinen Stückchen Schokolade. Dann lese ich die Bibel. Wenn diese Schokolade schon ein bisschen Energie ausgelöst hat in meinem Hirn, dass ich mich konzentrieren kann, und sie ist zum Fundament meines Lebens geworden, dass ich nicht mehr hergeben möchte, unter keinen Umständen. Es gibt ja zwei Arten, die Bibel zu lesen. Also es gibt mehrere Arten, aber ich werde jetzt mal zwei erwähnen. Die Bibel zu einem selber sprechen zu lassen. Beide haben ihren Wert. Also ich meine das nicht eines ausspielen gegen das andere. Die eine Art, das ist einfach das kontinuierlich. Oh, habe ich da noch? Falsch, oder? Ist egal. Das kontinuierliche, das beständige Lesen, wo man vielleicht auch größere Abschnitte liest und sich richtig Zeit nimmt und regelmäßig dranbleibt an einem Text und dann zum nächsten und irgendwann ist man durch die ganze Bibel, fängt vielleicht wieder von vorne an oder wo auch immer. Aber dieses Lesen, das bringt dir die Geschichten, die Gott gelebt hat mit den Menschen, die er geschrieben hat mit den Menschen, aber auch seine Lehraussagen, die Prophetien, die Lieder, die Poesie in der Bibel, alle diese Sachen, was er so über die Sexualität gesagt hat im Hohelied, also diese schönen Lieder da, all das führt dazu, mit der Zeit kennst du das, hast einen Überblick, du weißt, wie Gott tickt, oder? Alle Schattenseiten von Gott, jede Richtung hast du schon mal gelesen, alles, was er von sich gefunden hat, da muss ich mich offenbaren, das muss ich den Menschen sagen. Das hast du dann irgendwann mal drin, nach vielen, vielen, vielen Jahren. Zuerst ist das Fundament noch dünn und dann wird es immer dicker und stärker. Es ist ein Fundament, ein stabiler Untergrund, der nicht so schnell wanken wird. Und dann kannst du beten und dann kannst du mit Gott diskutieren oder streiten oder was auch immer du willst. Mit Gott über dem, was du gelesen hast. Ich habe auch schon gesagt, Gott, da verstehe ich dich jetzt total nicht. Also für mich geht das nicht, was du hier zugelassen oder gemacht hast. Also wir dürfen da ganz intim, ganz ehrlich sein. Und so fängt der Tag dann schon mal gut an, oder? Und dann gibt es auch das, dass wir die einzelnen Verse einfach mal lesen. Man hat nicht immer diese Zeit. Oder man ist irgendwo unterwegs, oder man liest ein Buch und dann springt einem etwas ins Auge. Oder man liest die Tageslosungen, so einzelne Verse. Sie sprechen in Situationen hinein, ermutigen uns, fordern uns heraus, setzen uns frei, bringen Offenbarung für bestimmte Fragen oder Situationen, in denen wir uns befinden. Im Kontext bedeutet es vielleicht sogar etwas anderes, aber im Moment, also ein Kairos-Wort, das ist ganz okay. In der Bibel lesen wir davon, dass die Jünger das auch so gelebt haben. Sie bereiten uns auch manchmal vor auf die Herausforderung der nächsten Zeit. Vom Tag, plötzlich mitten im Tag, das ist jetzt genau das. Einmal habe ich am Sonntagmorgen die Bibel gelesen und ich musste an diesem Sonntag nicht predigen. Und das war so genial. Und dann habe ich das gelesen und dann macht es Bing, 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 dreimal Bing, drei Punkte Predigt. Und ich habe, hoffentlich vergesse ich das nicht, das ist ja genial. Und dann habe ich die Zeit fertig abgeschlossen, dann sind wir in die Gemeinde gefahren und habe mich gefreut auf die Predigt von Elijah Morgan von Rheinfelden. Und ich habe ihn gesehen und gesagt, hallo Elijah, schön, dass du da bist. Und Elijah macht solche Augen. Hä? Und ich habe gesagt, jetzt ist dir das nicht gut. Was ist Elijah? Ja, bist du nicht in der Gemeinde? Doch, ich bin hier. Ja, in Rheinfelden. Da habe ich gecheckt, er hat gemeint Kanzeltausch. Und ich habe gemeint, endlich musste ich mal nicht predigen. Ich war damals noch praktisch im Praktikum und musste jeden Sonntag predigen. Oh je. Okay. Und die haben eine Viertelstunde vor uns angefangen. Dann bin ich also auf meinen Roller gesessen, damals schon, oder? Ja, Vollgas, hoffentlich ist nirgends ein... Ja. Okay, und lassen wir das. Und dann bin ich dort angekommen, natürlich zu spät. Ganz erhitzt stürme ich da in den Saal rein. Oder da. Und dann sind sie gerade fertig mit dem Lobpreis. Und ich komme da rein und... Ah ja, da ist er ja. Bitte Markus, komm nach vorn, fang an zu predigen. Ich hatte nichts in den Händen. Also ich kann euch sagen, ich predige nie ohne Notizen. Ich kann das nicht irgendwie. Aber damals konnte ich es. Weil der Herr hat mich an diesem Morgen auf diese Situation vorbereitet. So ist der Herr. Ich wünsche euch das auch, dass ihr das erlebt. Dass Gottes Wort euch vorbereitet für den Tag. Und ihr da, und ich bin dann, ich weiß, ich kann nicht mehr genau sagen, welche Gefühle ich da auf dem Motorrad hatte, aber ich wusste, Gott ist mit mir, weil ich meine, das war ja klar, oder? Ich wusste, er wird bei mir sein, er wird mir helfen. Ist jetzt dein Problem, Gott? Und so war es dann auch. Und Gott ist einfach großartig. Lieber stehe ich eine Stunde früher oder manchmal auch eineinhalb Stunden früher auf, um den Tag aus dieser Pause heraus zu beginnen, aus dieser Ruhe heraus zu beginnen. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das Gleiche am Abend, ist auch voll okay, oder? Ich will das nicht, aber ich muss diese Pause haben. Und als bis zuletzt die Matratze zu wärmen, schnell zu duschen, auf dem Weg zur Türe noch einen Energy-Drink runterschütten und dann gestresst in den Alltag zu gehen. Das geht bei mir nicht. Da werde ich sofort krank werden. Also mein Tipp, wenn du mal Kaffeepause machst, einfach so im Büro oder egal wo, das kannst du mitten im Tag tun. Einmal kurz tief durchatmen, bevor du den ersten Schluck nimmst. Und dann sagst du, danke, Jesus, für diese Pause. Das Leben ein bisschen genießen, sich Zeit nehmen und Gott Danke dafür sagen. Und vielleicht bist du alleine in deinem Pausenraum oder in deinem Büro und dann kannst du noch ein bisschen mehr mit Jesus sprechen und sagen, wow, danke für die ersten Stunden, du hast mir hier geholfen. Oder Jesus, du weißt, jetzt kommt dann das Meeting. Sei du einfach mit mir. Ich bin nicht so gut vorbereitet, aber du ja schon. Ha? Komm mit mir. Einfach sich ausrichten auf ihn und zu wissen, er ist da. Gönn deiner Seele diesen Moment der Ruhe. Und so kann es weitergehen. Mittagessen, Mittagspause, Nachmittagspause, Abendessen, Abendsnack, nach dem Abendessen, was auch immer, welche ihr Gewohnheiten ihr habt, halte zwischendurch mal inne, tief durchatmen. Danke, Jesus, für diese Chips und für das Bier. Ich liebe das. Meine Frau hat gesagt, ich soll nicht so viel, aber... Naja, das, also ich sage nicht, Simon hat mir das gesagt. Das ist ein hypothetischer Gedanke. Dann hör auf deine Frau, aber sag trotzdem Danke. Okay? Mit schlechtem Gewissen zu essen, ist schlecht für den Körper. Das kannst du, dieses Aufatmen, dieses Moment, sich mit Jesus verbinden, kannst du im größten Stress machen. Auch wenn du im Geschäft, vielleicht hast du mal eben nicht Zeit, aus der Ruhe herauszuhandeln, dann kannst du auch kurz durchatmen und sagen, Jesus, hilf mir jetzt. Ich muss jetzt die richtige Entscheidung fällen. Ich bin schon zweimal an Menschen herangekommen, die da halbtot oder schon tot auf dem Boden lagen und ich musste helfen. Und dann sage ich einfach, Jesus, du bist jetzt mit mir, okay, was ist der nächste Schritt? Und meine Tochter hat es mir bezeugt, ich war nicht immer ein guter Vater, aber sie hat mir einmal gesagt, weißt du, Papa, du warst immer, wie hat sie das gesagt?
Der Fels in der Brandung.
Weil ich wusste, Jesus ist mit mir. Ich bin überhaupt nicht perfekt, ich habe es überhaupt nicht im Griff. Aber Jesus ist mit mir. Amen. Und Jesus ist auch mit dir. Denk daran, wenn du das nächste Mal zum Essen gehst, nutze es als einen Moment der Pause. Denk noch daran, zwei, drei andere kurze Gedanken noch. Das ist das Rema-Wort, das dir so in die Augen springt, wenn du die Bibel öffnest. Wie geht es im Himmel weiter? Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Also da wird schon mal getrunken, und zwar Wein. Dann hat er auch noch gesagt, Viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tische liegen in dem Reich der Himmel. Also darauf freue ich mich jetzt also ganz besonders. Wow, das wird spannend und das wird dann sehr orientalisch. Vermutlich, oder? Mit diesen Patriarchen zusammenzusitzen bedeutet, sich mit ihnen zu unterhalten, von ihnen zu hören, Gemeinschaft zu haben mit ihnen. Und wir können zumindest annehmen, dass dieser Tisch, da wird, okay, also die Stühle haben wir dann nicht mehr, so wie es hier steht, das wird dann ganz chillig, oder? Und die Tische werden voll sein. Aber so wie ein Buffet, so ein Mega-Buffet. Aber weil wir da so viel Zeit haben, gibt es dann auch keinen Stress mehr. Glückselig, so fängt es nämlich an, das ganze Himmelabenteuer. So fängt es an. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Nicht zur Hochzeit des Lammes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Zum Hochzeitsmahl des Lammes. Willst du da dabei sein? Okay, dann kannst du schon mal ein bisschen üben. Oder? Ja. Warum warten? Mal diese geistliche Gemeinschaft kannst du schon heute leben. Jedes Mal, wenn du mit deiner Familie zusammensitzt, mit deinen Kindern, mit deinen Geschäftspartnern, mit deinen Freunden, mit deinen Feinden, immer kannst du es gerade da erleben. Und kannst mit ihnen Gemeinschaft haben, mit dem Vater im Himmel. Ich ermutige dich, auch wenn du mal nur sogar einen Energy-Drinker unterstützt, sage Danke und habe Gemeinschaft mit Jesus. Oder wenn du dein Pausenbrot auspackst. Amen.